Der Prediger. Leben in einer gefallenen Welt. Ein Kommentar über das Buch Prediger von Benjamin Shaw. Kapitel 10. Fürchte Gott. Prediger 4, Vers 17 bis Prediger 5, Vers 6. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen, denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Denn Träume kommen von viel Geschäftigkeit und dummes Geschwätz vom vielen Reden. Wenn du Gott ein Gelübde ablegst, versäume nicht, es zu erfüllen, denn er hat kein Wohlgefallen an dem Toren. Was du gelobt hast, das sollst du auch erfüllen. Es ist besser, dass du nichts gelobst, als dass du etwas gelobst und es nicht erfüllst. Lass dich durch deinen Mund nicht zur Sünde verführen und sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Warum soll Gott über deine Äußerung erzürnen und das Werk deiner Hände verderben? Denn wo man viel träumt, da werden auch viel nichtige Worte gemacht. Du aber fürchte Gott. An diesem Punkt im Buch lenkt Salomo die Aufmerksamkeit des Lesers auf das Grundsätzliche, die Furcht Gottes. Es ist in der Weisheit Israels ein Gemeinplatz, dass sie der Anfang aller Weisheit ist. Trotz des scheinbaren Zynismus von Salomo, der in Wirklichkeit nur Realismus ist, leugnet er nicht diese grundlegende Wahrheit. Außerdem muss der Leser bedenken, dass hier im Buch Prediger, wie auch in den Sprüchen, die Gottesfurcht keine Furcht ist, wie wir sie verstehen. Sie ist kein Schrecken, es ist keine Angst vor dem schwarzen Mann. Sie ist stattdessen eine Furcht, die dadurch entsteht, dass man realisiert, dass man es mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu tun hat. In 1. Mose Kapitel 22 finden wir ein gutes Beispiel dafür, was das Alte Testament unter Gottesfurcht versteht. In diesem wohlbekannten Kapitel macht sich Abraham auf Gottes Weisung hin auf den Weg, um seinen Sohn Isaak zu opfern. Das ist die ultimative Anfechtung. Isaak ist doch der verheißene Sohn. Dies hatte Gott Abraham verdeutlicht. Doch Gott selbst scheint hier Zweifel an der Erfüllung seiner eigenen Verheißung zu streuen. Nichtsdestotrotz gehorcht Abraham. Am Schluss, als Abraham nach dem Messer greift, um seinen Sohn zu opfern, wird er von dem Engel des Herrn gestoppt. Ein Widder wird an der Stelle von Isaak als Ersatz gestellt und die Erfüllung der Verheißung wird ihm zugesichert. An dieser Stelle sagt Gott zu Abraham, dass er jetzt weiß, dass Abraham Gott fürchtet. Abrahams Gottesfurcht ist also der Glaube, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Es ist ein Glaube, der aus Gehorsam gegenüber Gott auf der Grundlage von Gottes Verheißungen handelt. Eine sorgfältige Untersuchung der Gottesfurcht im Alten Testament zeigt auf, dass die Furcht Gottes äquivalent zu Glaube oder Vertrauen im Neuen Testament steht. Deshalb benutzt Jakobus Abraham auch als Beispiel für Glauben, obwohl in dem Bericht in 1. Mose 22 nirgends die Worte Glaube oder Vertrauen auftauchen. Es ist diese Art Glaube und diese Gottesfurcht, die hier im Fokus der Betrachtung von Salomo steht. Seien wir deshalb vorsichtig in unserem Umgang mit Gott. Das ist eine Zusammenfassung von Kapitel 4, Vers 17. Wer zum Haus Gottes geht, muss bereit sein zu hören. Wie oft im Alten Testament bedeutet hören hier mehr als nur das Wahrnehmen von Lauten. Es ist stattdessen ein Hören mit der Absicht, sich das Gesagte auch zu Herzen zu nehmen. Die Wendung »es ist besser als« wird durch den hebräischen Partikel »min« zum Ausdruck gebracht. Salomo stellt hier einen Gegensatz auf zwischen jemandem, der in das Haus Gottes geht, um zu hören, und jemandem, der nur dorthin geht, um zu opfern. Das Gesetz im Alten Testament forderte zwar eindeutig, dass man auch Opfer darbringt, doch die bloße Darbringung von Opfern reichte nicht aus. Das zeigen die Propheten sehr deutlich. In Jesaja 1 sagt Gott, dass die Opfer des Volkes ihn anwidern. In Amos 5 sagt Gott seinem Volk, dass er ihre Opfer hasst. Der Grund dafür ist, dass ihre Opfer die Opfer von Toren sind. Sie meinen, dass die bloße Darbringung des Opfers schon ausreiche, während Gott möchte, dass sie kommen, um zu hören, zu lernen und zu gehorchen. Wer kommt, um zu hören, der ist weise. Wer nur kommt, um zu opfern, ist dagegen ein Tor. Anders ausgedrückt: Derjenige, der kommt, um zu hören, ist ein Mann des Glaubens, jemand, der Gott wirklich fürchtet. Wer nur opfern will, ist ein Tor, ein Mann ohne Glauben. Verbunden mit Hören und Gehorsam ist ein sorgfältiger Umgang mit Gott. Ein gläubiger Mensch durchdenkt die Dinge, nachdem er sie gehört hat. Der Tor dagegen handelt leichtsinnig und muss deshalb auch die Konsequenzen dafür tragen. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, heißt es im ersten Vers im 5. Kapitel. Das ist wieder eine Erinnerung daran, dass Gott die Kontrolle besitzt, nicht der Mensch. Gott ist der Schöpfer und der Mensch das Geschöpf, das Gott Rechenschaft schuldig ist. Deshalb sollte der Mensch vorsichtig mit dem sein, was er tut und sagt. Salomo hat sich bis zu diesem Punkt nicht viel über die Zunge geäußert, doch er wird zu diesem Thema erneut zurückkehren. Im Buch der Sprüche wiederum steht sehr viel über die Zunge. Der Tor spricht schneller, als er denkt. Wer weise ist, denkt nach, bevor er spricht. Seine Worte sind weniger, aber von Gewicht. Der folgende Ausspruch in Vers 2 ist ein wenig rätselhaft, doch der Sinn scheint folgender zu sein. Viele Unternehmungen und die mit ihnen verbundenen Sorgen sind mit großen Träumen verbunden. Die Träume, um die es hier geht, sind keine Träume, wie wir sie sonst in der Heiligen Schrift vorfinden, sondern vielmehr die Art von Träumen, die einem den Schlaf rauben und zu Furcht und Frustration führen. So wie Träume, die Unruhe aufzeigen, die von vielen Unternehmungen verursacht wird, so auch die vielen Worte des Tores. Das ist eine Warnung an jemanden, der viele Worte macht. Zeigen die vielen Worte viel Weisheit? Möglicherweise. Aber was wahrscheinlicher ist, ein solcher Mensch sagt weit mehr, als er weiß. In Vers 3 gibt es weitere Unterweisungen über unseren Umgang mit Gott. Man sollte es sich gut überlegen, bevor man ein Gelübde leistet. Ein Gelübde beinhaltete, zumindest im Kontext des Alten Testamentes, dass man aus religiösen Gründen eine Verpflichtung auf sich nahm. Nach dem Gesetz waren mit der Erfüllung von Gelübden auch bestimmte Opfer verbunden. Gott erwartet, dass man seine Gelübde hält. Es wird von dem Anbeter erwartet, dass er das Gelübde durchdenkt, bevor er sich wirklich dazu verpflichtet. Wer etwas gelobt und dies dann doch nicht erfüllt, ist ein Tor. Vielleicht ist er sehr intelligent, er kann auch sehr reich oder erfolgreich sein, aber er ist dennoch ein Tor. Gott wird ihm für sein gebrochenes Gelübde zur Verantwortung ziehen. Es gibt einen Unterschied, wie Gelübde im Alten Testament gesehen wurden und wie man sie heute versteht. Im Alten Testament werden Gelübde vor allem im Pentateuch erwähnt. seltener in den Psalmen und kaum an anderen Stellen. Das Gelübde scheint sich also darauf zu beziehen, sich zeitweilig oder auf besondere Weise Gott zu weihen. Damit war es keine private Angelegenheit, die jemand für sich selbst trifft, sondern eine öffentliche Angelegenheit vor Zeugen, vielleicht sogar im Tempel vor einem Priester. In diesem Kontext scheint es nicht viele Dinge zu geben, die man heutzutage als Gelübde bezeichnen würde, ein Ehegelübde oder eine Mitgliedschaft. Die gelobte Sache war nicht etwas, was normalerweise gefordert wurde. Weil es dagegen eine ernsthafte und außergewöhnliche Verpflichtung war, war ein Gelübde nicht etwas, das man überhastet leisten sollte oder bevor man es sorgfältig durchdacht oder geplant hat. Da ein Gelübde nicht gefordert wurde, sagt Salomo in Vers 4, dass, wenn jemand nicht beabsichtigt, ein Gelübde zu halten, es besser ist, wenn er es überhaupt nicht leiste. Der Gedanke erinnert ein wenig daran, sich beim Militär als Freiwilliger zu melden. Veteranen werden sagen, wenn ein Offizier nach Freiwilligen sucht, dann ist das gewöhnlich für eine Aufgabe, die niemand wirklich gern tun will. Und wenn jemand ein Gelübde leistet, dann sollte er besser alles daran setzen, es auch zu erfüllen. Die einzige Ausnahme, und die hat Salomo hier nicht im Blick, ist ein frevelhaftes Gelübde wie das von Jephthah. Ein solches Gelübde ist eine Sünde, über die man Buße tut und nicht etwas, das man um jeden Preis erfüllen muss. Der Vers 5 ist eine weitere Warnung vor törichten Gelübden. Man soll nicht zulassen, dass der Mund einen in Schwierigkeiten bringt. Das ist wieder eine indirekte Warnung vor leichtsinnigem Reden. Es wird diskutiert, wer hier eigentlich der Bote ist. Manche Ausleger meinen, dass es ein Tempeldiener sei, dessen Aufgabe es war, den Gelübden nachzugehen, um sicherzustellen, dass sie auch erfüllt würden. Andere dagegen meinen, dass es sich auf einen besonderen Engelboten beziehe. Allerdings passt das erste besser in den unmittelbaren Kontext. Das meint jemanden, der ein Gelübde leistet, das er später bereut und der deshalb versucht ist, dem Tempeldiener zu sagen, dass dies alles ein großes Missverständnis sei. In diesem Fall würde er seine Probleme nur vergrößern. Man würde die Zeugen zusammenrufen, vor denen er das Gelübde geleistet hat, und er würde zur Rechenschaft gezogen werden. Schließlich würde er es ableisten müssen. Zusammengefasst lautet der Rat von Salomo also: Wenn man mit Gott umgeht, dann tut man dies ernsthaft und mit Voraussicht. Gott nimmt diese Dinge sehr ernst. Das sollten wir deshalb auch tun. Vers 6 ist inhaltlich mit Vers 2 verbunden und hier geht es wahrscheinlich um die gleiche Sache. Viele Unternehmungen mit all ihren Sorgen, der Fokus auf Geld und Sorglosigkeit beim Sprechen, all diese Dinge zusammen bringen einen bei Gott in Schwierigkeiten. Stattdessen soll man Gott fürchten, das heißt, man soll dem Glauben gemäß leben. Ein Gelübde ist ein solcher Akt des Glaubens. Wenn man es aber nicht erfüllt, ist es ein Akt des Unglaubens.